السلام على من لا نبي بعدهم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك، انصرهم بنصرك يا كريم. ومكن لأهلنا في سوريا، اللهم مكن لهم، اللهم اصرف عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين وعداء المعتدين، واصرف عنهم المخذلين، وانصرهم وأيدهم يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 27 بعد 100 الأولى. في بداياته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنسلوك بيد الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmherzigen, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen auf ihn, auf seine Angehörigen, seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung dieser Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Überbringung der Botschaft des Koran, angekommen im 127. Teil dieser segensreichen Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق ومضى، فما زلنا مع البلاغ الخامس من بلاغات القرآن الكريم الذي هو بعنوان الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اتكلمنا عن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووقفنا مع تبصرة ذكرها المصنف أن الأصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة الناس للخير، وأن أعظم الخير أن يعرف الناس ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله. وقفنا أمام آيات من سورة آل عمران وفرغنا، ثم انتقلنا في نفس التبصرة إلى القواعد العشر للدعوة إلى الله، القواعد العشر للدعوة إلى الله. ينبغي على كل داعي إلى الله أن يعي هذه القواعد جيدا، لأنها سبيل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. وللدعوة قواعد عددها أهل العلم من خلال آيات القرآن بعشر قواعد مذكورة في آيات بينات من سورة فصلت، وقفنا معها الدرس الماضي وذكرنا قاعدتين من قواعد الدعوة إلى الله. في هذا اللقاء سنواصل، سأقرأ الآيات مرة ثم نواصل الشرح. قال الله تعالى في الآية 30 من سورة فصلت وما بعدها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. آيات كلمات طيبات حددت لنا قواعد الدعوة العشر. ذكرنا في الدرس الماضي قاعدتين، الأولى في قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله، الثانية في قول الله تعالى ثم استقاموا. فتكلمنا عن قول ربنا الله وتكلمنا عن الاستقامة في الدرس الماضي. في هذا اللقاء مع القاعدة الثالثة، وهي قاعدة التبشير وعدم التنفير. التبشير وعدم التنفير، وسوف نقف معها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Schiff von Islam. Wir sind nach wie vor, wie erwähnt, bei dieser Vortragsreihe die Überbringung der Botschaft des Koran, basierend auf dem gleichnamigen Buch des Sheikhs Farid al-Ansari, rahimahullah. Wir sind immer noch beim fünften Kapitel, bei dem es darum geht, die Überbringung der Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben gesagt, dass die Essenz hinter der Da'wa und hinter dem Aufruf zum Guten oder Schlechte verbieten, dass das Wichtige oder eine der Kernbotschaften dahinter ist, ist die Botschaft über Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen zu vermitteln. Das heißt, alles dreht sich darum, dass man den Menschen die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala näher bringt oder sie ihnen versucht näher zu bringen. Basierend darauf haben wir auch uns angeschaut, was es eigentlich mit der Da'wa auf sich hat. Wenn wir sprechen über die Da'wa, den Aufruf zum Islam, den Aufruf zum Buch Allah subhanahu wa ta'ala, den Aufruf zur Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So haben wir im vergangenen Unterricht basierend auf Surat Fussilat den Vers oder die Verse zwischen 30 und 36 erwähnt und haben daraus 10 goldene Regeln der Da'wa entnommen. Und das ist, sind nicht unsere Früchte, die wir entnommen haben, sondern das sind Früchte, die die Gelehrten vor uns entnommen haben, die sich diese Verse angeschaut haben und daraus 10 Grundpfeiler der Da'wa oder 10 Grundregeln der Da'wa entnommen haben. Basierend auf den Versen, in denen Allah subhanahu wa ta'ala, es ist die Surah 41, beginnend ab Vers 30 bis anschließend 36, sagt Allah azza wa jal in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche. Gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah und sich hierauf recht verhalten, auf sie kommen die Engel herab, fürchtet euch nicht, seid nicht traurig, und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Wir sind eure Beschützer im diesseitigen Leben und im Jenseits. Ihr werdet darin haben, was eure Seelen begehren, und ihr werdet darin haben, was ihr erbetet. Eine gastliche Aufnahme von einem Allvergebenden, einem Barmherzigen. Und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah ruft, rechtschaffen handelt und sagt, gewiss doch, ich gehöre zu den Muslimen. Nicht gleich sind die gute Tat und die schlechte Tat. Wehre mit einer Tat, die besser ist, die schlechte ab, dann wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft besteht, so als wäre er ein warmherziger Freund. Aber dies wird nur denjenigen dargeboten, die standhaft sind. Ja, es wird nur demjenigen dargeboten, der ein gewaltiges Glück hat. Und wenn dich vom Scheitan eine Eingebung aufstachelt, dann suche Zuflucht bei Allah, denn er ist ja der Allhörende und Allwissende. Daraus haben wir die 10 Grundregeln der Da'wa genannt, basierend auf den Versen. Wir haben gesagt, die erste Regel ist, dass man spricht, dass man sagt, unser Herr ist Allah. Ne? Gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah. Und das war die erste Regel. Und diese haben wir im vergangenen Unterricht bereits schon näher erläutert. Die zweite Regel ist es, und sich hierauf recht verhalten. Ja, es ist hier übersetzt mit recht verhalten. Damit ist das standhaftige Verhalten gemeint. Das heißt, die erste Grundregel, die wir bereits erwähnt haben, diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah. Das ist die erste Regel der Da'wa. Die zweite Regel, dass sie daraufhin auch sich standhaft verhalten, gemäß dem Buch Allahs und der Sunna des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Und dann kommen wir zur dritten Regel, und das ist Bestandteil unter anderem des heutigen Vortrags heute Abend. Auf sie kommen die Engel herab und sie sprechen: Fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft. Das heißt, die dritte Regel der Dawa, gemäß demjenigen oder folgend demjenigen, der sagt, ich glaube an Allah und sich dann standhaft verhält, dem wird die frohe Kunde zuteil, dass die Engel herabkommen und sagen, fürchte dich nicht, sei nicht traurig, und sie vernehmen oder sie übergeben eine frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch versprochen wurde. Und das, bismillah ta'ala, ist Thema oder Gegenstand des heutigen Vortrags.
إذن القاعدة الثالثة من قواعد الدعوة إلى الله قاعدة التبشير وعدم التنفير. دليلها من الآيات: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالملائكة تنزل لأهل الاستقامة في لحظات الاحتضار ومفارقة الدنيا بالبشارة، بشارة عجيبة فيها أمان الدنيا والآخرة، ألا خوف عليكم. الله أكبر. يعني إيه الخوف؟ بيكون من المستقبل. دايما الخائف بيخاف من إيه؟ من المستقبل، خايف من بكرة، مش عارف إيه اللي هيحصل. تمام. طيب، ما حضرتك إن استقمت على أمر الله المستقبل بيد الله، فإن استقمت على أمره فأنت من أوليائه، والله تعالى يدافع عن الذين آمنوا، فبالتالي أنت آمن في المستقبل، فلا تقلق، لا تقلق أبدا، ما في خوف. يبقى إذن الاستقامة رافعة للخوف من المستقبل، ولذلك لا يخاف من المستقبل إلا مشوش العقيدة والإيمان. مش عارفين نعمل ايه بكرة. طب انت مالك ومال بكرة؟ بكرة مش بتاعي ولا بتاعك. انا بتاعي اللحظة اللي انا فيها الان، انشغل بواجب الوقت. الان الواجب ايه؟ ان انا بدرس لك، بس انشغل بالدرس وبشرب كوباية شاي، اشرب كوباية الشاي بس، خلاص، هو ده الواجب بتاع الوقت. انما ما تقولش بعد كده في ايه، الله اعلم. عشان كده، عشان تعرف مدى تشويش العقائد في الأمة الآن، حتى الفرحة لازم نفسدها. الفرحة بنفسدها بخوفنا من بكرة. ربنا من وسقط طاغية من الطغاة على أرض الشام. شوف بقى المحللين العسكريين ما شاء الله عليهم، بقى كله بقى محللين عسكريين. سوريا هتتقطع وهتتقسم وهنضيع، وادي شفت اللي بيحصل. طب لسه الناس ما مسكوش حاجة، لسه بيهيئوا المكان. طب والجولان؟ ما الجولان محتلة من مئات السنين، دلوقتي جات الجولان. المهم افسد عليك الفرحة، المهم ما مكنكش انك تفرح من الاخر. وغير بقى اصحاب الافكار الشاذة والبدع والاهواء والاضطرابات، يبدأ بقى يخزن الأمة ويصبطها. يا رجل ده قال عليه ولي أمر. شفت الانتكاسة والفجور وصل لفين ببعض من ينتسبون لهذا الطريق؟ بقى بشار الأسد العلوي الصيري ولي أمر. لا إله إلا أنت سبحانك. هو الكافر له سبيل على المؤمنين؟ هل الكافر يكون ولي أمر للمسلمين؟ عارف نصيري يعني إيه؟ عارف علوي يعني ايه؟ يعني بيقلل علي بن ابي طالب، يعني بينكر اركان الاسلام، يعني بيزعم ان الحج وثنية وشرك. مصيبة كبيرة جدا. وبعدين يقول لك ده ولي امر، ازاي تخرجوا عليه؟ فطبعا دي انتكاسة، مصيبة كبيرة جدا. ده دليل على تشويش في العقائد. عشان كده لازم نحرص على العلم عشان نفرق بين ولي الأمر العدل، ولي الأمر المسلم الجائر الظالم، ولي والكافر الأصلي أو الكافر العارض. يبقى عندنا ضبط للمفاهيم، فلا تزل الأقدام في الأحكام. سقط طاغية نفرح، الذي عاث في الأرض فسادا، قتل النساء والأطفال وهدم المنازل ودمر البنية وهجر شعبا وهدم المشافي، استعمل كل سلاح محرم دوليا الآن بيتباكى عليه البعض. شوف اللي في السجون قابعين تحت التراب، اللي خرج بلا عقل، واللي خرج لا يعرف اسمه، واللي خرج مدمرا نفسيا، واللي خرجت تحمل أطفالا من جرم الاغتصاب داخل السجون. تناسوا هذا كله ويقول لك سوريا هتتقطع وسوريا سبحان الله، هذا في علم الله الواحد. بكرة مش بتاعنا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كان ممكن حد يعتقد بين عشية وضحاها يسقط هذا الفاجر ومؤيد من الغرب ومن الروس وكذا وكذا؟ بالضبط هذا ما حدث مع الصحابة رضي الله عنهم في المدينة بالنسبة ليهود بني النضير. كانوا محصنين وقوة لا يستهان بها. فالقرآن يتكلم في سورة الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، ده بيكلم الصحابة، يعني مش ممكن أبدا جاء على بالكم إن ممكن اليهود يطردوا من المدينة. ما ظننتم أن يخرجوا وظنهم بقى كمان أنهم مانعتهم حصونهم من الله، النتيجة فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، عندما ينشغل الناس بالماديات وقوى الأرض وينسون قوة الخالق بيكون ده الحال والعياذ بالله. يا إخوة، الكون له خالق يدبره، فلا تنشغلوا بسننه، انشغلوا بما يجب عليكم في الوقت. إن تنصروا الله ينصركم، خلاص سنة لا تتغير ولا تتبدل. انصر ربك بالإيمان الصادق والعمل الصالح، انصر ربك بخدمة الدين ونصرته بأي وسيلة متاحة لديك، الدعاء متاح، ادعو، المال متاح انفق، المشاركة بالنفس شارك. ليه؟ لأن ده دين، ده دين. لكن تخذل، تصبت، تخوف الناس، نقول لك لا، أهل الإيمان لا يخشون إلا الله. عشان كده هؤلاء القاعدة المرجفون يعني أهل الثغور أصلا لا يلتفتون لهم ولا يسمعون قوله، خليهم هم قاعدة في الدفايات وفي البطاطين والألحفة، وقاعد لي خلف الكيبورد وخلف التاتش بتاعه في الموبايل الآيفون وعمال ينظر ويقص. وهناك ناس على خطوط النار، على خطوط النار، وده قاعد ما شاء الله مرحرح على رأي أهل مصر، اللي ده قاعد مرحرح وعامل نفسه محلل عسكري وحقوقي ومفكر وباحث، ويمكن لا يحسن يدخل الخلاء على السنة. ودي المصيبة والآفة، يعني الفضاء الأزرق صنع علينا علماء من ورق، كلهم علماء يا أخي على الفيسبوك ما شاء الله، وكلهم محللين عسكريين وعندهم الخطط سبحان الله. يا أخي الصمت أولى لك، من صمت نجا. اسكت اسكت، ما تبقاش مخذل للأمة. فالملائكة بتنزل تبشر بقى هي، فأنا عايزك كمؤمن تبشر دايما، ما تنفرش، ما تخذلش، ما تقولش بكرة هنعمل ايه، مش بتاعي، المستقبل ليس لي، المستقبل بيد الله عز وجل، انا اللي علي ان اكون وليا له، فان كنت من اوليائه خلاص انتهت القضية بقى، المستقبل عنده هو. الله عز وجل يحفظ اوليائه، يدافع عن احبابه سبحانه جل جلاله. لذلك تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ما تخافوش، خلاص المستقبل، خلاص استقامتكم جعلت السيئات تبدل إلى حسنات، فأبشروا بما توعدون. ولا هم يحزنون. الحزن بيكون على إيش؟ على الماضي، حاجة فاتتني، أنا كنت مقصرا، كنت مذنبا، فأنا خايف من ذنوبي الماضية. ما تخافش ولا تحزن. ليه؟ لأن التوبة تجب ما قبلها وتبدل السيئات إلى حسنات. ما دام رجعت لله واستقمت على أمره ما تلتفتش للماضي، خلاص انتهت القضية. ده مش بس كده، بعد ما أمنوا من الخوف من المستقبل والحزن على الماضي، وأبشروا بالجنة، الله أكبر، التي كنتم توعدوا، وعدكم بها ربكم في كتابه، ووعدكم بها نبيكم في سنته، فأمنتم وصدقتم واستقمتم واتبعتم فهي لكم، الله أكبر. يبقى ملخص القاعدة تبشير وعدم تنفير يكون في الأصل على التحبيب، تحبيب العباد في رب العباد. التحبيب ده بقى له جناحان متلازمان، الأول يسمى الترغيب والآخر يسمى الترهيب، نبين بعد ما يترجم المترجم حتى لا نطيل عليكم.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch oder nach wie vor bei dieser dritten Regel, wie bereits erwähnt. Wir haben gesagt, der erste Vers, also den ersten Vers, den wir behandelt haben, der in der Sura tatsächlich aber der 30. Vers ist. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und das haben wir im vergangenen Unterricht bereits erläutert, und sich hierauf recht verhalten, die hierauf standhaft sind, auf sie kommen die Engel herab. Und das ist die dritte Regel, wie wir sie erwähnt haben. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die ein jeder Einzelne von uns verinnerlichen sollte und versuchen sollte, auch danach zu leben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, auf sie kommen die Engel herab und sie sprechen, fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft des Paradiesgartens. Wenn man sich das anschaut, wie das chronologisch aufgebaut ist, dann ist es eine gewaltige Sache, als würde Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Chronologie auch nahelegen, dass es erstmal damit beginnen muss, dass man sagt, unser Herr ist Allah. Und wir haben darüber gesprochen, was das mit dem Glaubensbekenntnis zu tun hat, was es damit zu tun hat, auch öffentlich oder offiziell als Muslim zu leben, nach außen hin als Muslim zu leben. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass es nicht nur eine Aussprache ist, die man tätigt, sondern dass man auch versucht, standhaft zu sein auf diesem Wege. Und subhanallah, es ist so, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem damit auch die Angst nimmt, indem Allah sagt, diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah und sich hierauf standhaft verhalten, auf die kommen die Engel herab. Und was ist das für eine gewaltige Belohnung, dass die Engel zu einem herabkommen, beziehungsweise dass die Engel zu einem sprechen, beziehungsweise dass die Engel die frohe Kunde Allah subhanahu wa ta'ala übermitteln. Und sie sagen, fürchtet euch nicht und seid nicht traurig. Und wir sehen diese Aussage, diese Furcht und Trauer wird im Koran ganz oft gepaart miteinander erwähnt. Und es ist in ganz, ganz vielen Versen, dass die Furcht und die Trauer oftmals zusammenkommt. Und das ist eigentlich das, woraus das Leben besteht. Nee, das Leben besteht aus deiner Vergangenheit, aus deiner vergangenen Zeit, aus deiner jetzigen Gegenwart und Gedanken, die man sich macht über die Zukunft. Und Allah subhanahu wa ta'ala nimmt einem, wenn er darüber spricht, über die Furcht und über die Trauer, nimmt er einem diese zwei großen Sorgen. Als würde Allah azawajal den Muslim dazu aufrufen, und das ist auch das, was wir dem Koran oder auch der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen sollen, dass beispielsweise die Reue zu Allah subhanahu wa ta'ala oder ähnliches, dass es das vergibt, was in der Vergangenheit war. Und der Islam, liebe Geschwister, ruft den Muslim immer und immer wieder dazu auf, dass man die Gegenwart leben sollte und dass man sich an der Gegenwart orientieren sollte. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und er nimmt die Trauer, ja, wenn die Engel zu einem herabkommen und die frohe Botschaft bringen und sagen beispielsweise, seid nicht traurig, dann ist damit erwähnt, dass man sich keine Gedanken machen sollte über das, was vergangen ist. Damit ist nicht gemeint, dass man sündigen sollte, ohne diese zu bereuen. Ich hoffe, ich werde in diesem Kontext nicht falsch verstanden. Aber es geht darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch diese Engel einem diese Trauer nimmt. Und eine Trauer ist immer etwas, was dein Vergangenes beschäftigt. Nee, der Mensch entwickelt sich zwischen diesen Stufen. Manchmal ist man zu sehr gefangen in der Vergangenheit. Und jeder von uns hat solche Phasen oder nachdenkliche Phasen, dass man zu sehr an die Vergangenheit denkt. Und du hast ja keine Angst vor der Vergangenheit. Aber du bist traurig über die Vergangenheit. Oftmals, wenn du vielleicht Ungehorsam gezeigt hast oder wenn du deine Ziele, die du dir auf dem Weg des Standhaftsein gesetzt hast, nicht irgendwie erreicht hast oder ähnliches. Und oftmals ist man von oder man verbucht verschiedene Enttäuschungen, verschiedene Rückschläge. Und das ist kompatibel damit, dass man Trauer entwickelt. Weil niemand würde sagen, ich bin traurig wegen der Zukunft, sondern die meisten sagen, ich bin traurig wegen der Vergangenheit. Und zeitgleich nimmt Allah subhanahu wa ta'ala einem aber auch die Furcht. Und das ist das, was die Zukunft betrifft. Ja, die meisten sind traurig wegen der Vergangenheit, aber fürchten das, was in Zukunft auf einen kommt. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala durch die Engel hier, fürchtet euch nicht und seid nicht traurig. Und das ist eigentlich das Beste, was man erreichen kann. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala das von einem nimmt, aufgrund seiner Standhaftigkeit, aufgrund seines Gehorsams, aufgrund dieser Stufe der Frömmigkeit, die er erreicht hat bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass einem die Trauer genommen wird, aber dass einem auch die Furcht genommen wird. Das heißt, für dich als Muslim ist es wichtig, dass man das Beste versucht, aus seiner Gegenwart zu machen. Dass man sich in seiner Gegenwart mit seiner Ibadah beschäftigt, aber auch die frohe Kunde annimmt und sich auch freuen kann. Und das ist das, was wir auch oft sehen, dass Menschen, die praktizieren sind, dass sie die Menschen von den Dingen der Aqida entfernen, dass man einem auch die Freude nimmt. Und das ist als Beispiel, was der Sheikh erwähnt hat, was wir heutzutage sehr sehen oder vielleicht speziell in den letzten ein, zwei Wochen, dass jeder mitbekommen hat, dass das syrische Regime gestürzt wurde. Aber auch dann, und das ist eigentlich eine Sache, die einen Muslim, die einen Mu'min zur Freude bringen sollte, dass man sich freut, wenn man sich wenn man sich näher damit beschäftigt. Und jeder von uns wurde mit Sicherheit überrascht, wie viel er eigentlich nicht über Syrien gewusst hat. Ja, auch wenn man von sich selbst behauptet, man hat sehr viel gesehen und man hat sehr viel Wissen oder man hat sehr viel von anderen Leuten gehört, was eigentlich in Syrien passiert. Wallahi, als diese Aufnahmen gekommen sind, als diese Berichte gekommen sind, ich für mich habe mich gefühlt, als hätte ich noch nie irgendwas über Syrien gewusst. Ja, diese Gefängnisse, diese Foltermethoden, wenn man beispielsweise sieht in dem Gefängnis Said Naya, dass die Leute dort rumgegraben haben, dass sie gesagt haben, es gibt Stockwerke unter der Erde. Und ich selbst habe mit einem persönlich darüber gesprochen, dem sein Sohn ist immer noch dort vermisst, subhanallah. Und wenn man sich anguckt, man hat diese Presse gesehen, wie die Menschen gepresst worden sind. Man hat so viele schreckliche Aufnahmen gesehen. Man sieht Schwestern von uns, Schwestern, praktizierende, bedeckende Schwestern, die aus dem Knast gekommen sind an diesem Tag und sie haben Kinder bei sich. Ja, man hat Interviews gesehen, man hat Zeilen gelesen von unseren Schwestern, die uns was wert sind, und die sagen, ich habe vielleicht 2, 3 Kinder aus dem Knast mit rausgenommen und ich weiß nicht, wer deren Vater ist. Was ich damit sagen möchte, ist nicht, dass ich jetzt hier zu traurige Stimmung verbreiten möchte. Aber wallahi, das, was wir gedacht haben zu wissen, das wurde um ein so vielfaches, katapultiert nach oben. Jeder von uns hatte dann auf einmal das, oder die meisten von uns, ich weiß, sehr viele Einheimische oder sehr viele syrische Geschwister, die jetzt zuhören, aber ich bin mir sicher, selbst sie wurden nochmal enttäuscht oder nochmal ein Besseres belehrt und nochmal Dinge gesehen, von denen sie vielleicht nicht geglaubt hätten, dass es diese dort wirklich gibt. Und dieser Tag eigentlich der Freude, den man sieht, dass dieses Regime, dass diese Ungerechtigkeit gestürzt worden ist und trotzdem schaffen es immer noch Leute, die sich dem Islam zuschreiben und die sagen, ja, freu dich nicht zu früh. Oder manche, die sagen, wir trauern dem ehemaligen Präsidenten nach. Und manche, die sagen, der Abu Muhammad al-Julani, der ist so und so, dem darf man nicht vertrauen. Und andere wiederum sagen, das Land wird jetzt geteilt und die Türken nehmen diesen Part und die anderen Fraktionen nehmen diesen Part und die Amis diesen Part und die Israelis diesen Part und so weiter und so fort. Aber der Muslim sollte trotz dessen in der Lage sein, diese frohe Botschaft anzunehmen. Und bei Allah, als wir gesehen haben, wie diese Geschwister aus diesem Gefängnis rausgekommen sind, wie die Menschen erleichtert worden sind, das ist eine frohe Botschaft. Was die Zukunft angeht, niemand weiß, was passiert. Niemand weiß, was mit diesem Land passiert. Und niemand weiß, wie es in der politischen Führung weitergeht. Und niemand weiß, wie der westliche Einfluss sein wird. Und niemand weiß, wie es wirtschaftlich mit diesem Land vorangeht. Das weiß niemand von uns. Aber das sollte nicht der Grund sein, dass unsere Furcht vor der Zukunft oder unsere Bedenken vor der Zukunft uns diese gegenwärtige Freude nehmen dürfen. Das darf nicht geschehen. Egal, was passieren wird, und Allah weiß es am besten, aber diese Freude sollte man sich als Muslim nicht nehmen lassen. und auch nicht von Leuten, die sich der Religion zugehörig fühlen oder der Theologie zugehörig fühlen oder ähnliches, sondern man sollte wissen als Muslim, meine Aufgabe ist es zu praktizieren. Meine Aufgabe ist es, Gehorsam zu zeigen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn ich dann tatsächlich zu denen gehöre, die sagen, unser Herr ist Allah, und dann standhaft sind, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Trauer von mir nehmen. All das, was vergangen ist. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala aber auch die Furcht vor mir nehmen. Allahu a'lam, was mit Syrien passieren wird, aber ich vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das, was man als Muslim oder diese Aufgabe, die man als Muslim haben sollte, dass man diese Dinge annimmt, dass du in jedem Moment, in jedem gegenwärtigen Moment das tust, wozu du verpflichtet oder aufgerufen bist. Und alles andere liegt nicht in deiner Hand. Liebe Geschwister, wir versuchen oftmals, die Dinge zu verkrampft anzugehen. Wir machen uns zu verkrampfte Gedanken, wir denken zu sehr an die Lösung. Aber es sollte auch an diesen Weg gedacht werden. Und ein gutes Beispiel ist auch in der Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die Aufgabe des Muslims, genauso wie es nicht deine Aufgabe ist, die Menschen zu überzeugen, aber es ist deine Aufgabe, die Menschen aufzurufen. Und genauso ist es deine Aufgabe als Muslim, dir nicht unendlich viele Gedanken über die Zukunft zu machen. Ich rede jetzt nicht darüber und auch nicht, dass man falsch verstanden wird, dass der Islam dazu aufruft, einfach nur blauäugig in den Tag hineinzuleben und mir egal, was morgen kommt. Das ist nicht damit gemeint. Damit ist aber die übertriebene Furcht über zukünftige Ereignisse gemeint. Das ist das, was man nicht haben sollte. Der Muslim sollte seine Vorbereitungen treffen, seine Taten vollziehen, natürlich Gedanken, Planungen an die Zukunft zu haben. Das ist nicht der Aufruf, dass man blauäugig gegen den Tag hineinlebt und dann sagt, mir egal, was morgen sein wird. Das ist auch nicht der Muslim. Aber diese übertriebene Furcht vor zukünftigen Ereignissen, vor Entwicklungen, vor politischen Entwicklungen, was jetzt passieren wird, wer wird jetzt Syrien herrschen und was wird passieren und so weiter und so fort. Erfreu dich an den Gedanken und erfreu dich an den Bildern und erfreu dich an den Berichten, die wir lesen, wie es diesen muslimischen Geschwistern jetzt geht und dass sie rausgekommen sind nach Jahrzehnten dieser Qual. Nach Jahrzehnten dieser Qual, der wir uns vielleicht, obwohl wir syrische Geschwister haben, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, aber der wir uns nicht bewusst waren, was dort eigentlich jahrelang und jahrzehntelang abging. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah und sich hierauf recht verhalten, auf sie kommen die Engel herab. Das ist schon mal eine Gabe an sich, dass die Engel zu einem herabkommen. Und sie sagen, fürchtet euch nicht, und seid nicht traurig. Und derjenige, der diese Stufe erreicht hat, der hat die Stufe des Nahestehenden zu Allah subhanahu wa ta'ala erreicht. Und nicht nur, dass sie einem die Freude, die Trauer nehmen und die Furcht nehmen, sondern auch eine frohe Botschaft geben und sagen, und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen worden ist. Und das Versprechen Allah subhanahu wa ta'ala wird in Erfüllung gehen. Das Versprechen Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, wird in Erfüllung gehen. Und man sollte sich vor Augen halten, dass man sich das immer und immer wieder sich selbst sagt und selbst daran arbeitet und selbst versucht, danach zu leben. Das Versprechen Allah subhanahu wa ta'ala wird aufergehen. Ganz egal, wie turbulent die Zeiten sind, aber das Versprechen Allah subhanahu wa ta'ala wird aufgehen. Diese Art der Da'wah lässt sich auch unterteilen. Und das ist das, was der Sheikh Hafidhullah jetzt erwähnen wird, was genau damit gemeint ist. Wem gibt man die frohe Botschaft? Und wem versucht man mit etwas Warnung oder mit etwas Ermahnung zurückzuführen zum Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das, worin sich die Da'wah nochmal unterteilt. Und das ist das, womit der Sheikh jetzt fortfahren wird.
إذن أهل الإيمان لا يخافون المستقبل لأن المستقبل بيد الله وهو غيب فما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب ونعد الأعداد الجيد ونستقيم على أمر الله ونترك الأمر لله وحده. إن قدر الله العطاء في المستقبل فبنشكر، قدر الله المنع فبنصبر، لأنها دنيا. يعني دنيا سنة ابتلاء، طر بالعطاء وطر بالمنع. عند العطاء بنشكر وعند المنع هنصبر. ليه؟ لأنها دنيا. فما نقولش بقى بكرة هيحصل إيه، خد بالأسباب فقط، عد الأعداد الجيد وعليك بالدعاء والاستغفار والعمل الصالح ونصرة الدين بكل ما تستطيع، واترك النتائج على ربك عز وجل. إن أعطى فبنشكر وإن منع فبنصبر. هذا منهج مهم أو لازم يتعلمه المسلم، يتعلمه المسلم. ليه؟ لأن الأمر بيد الله مش بإيدي أنا. لكن لابد أن تعلموا أن بلاد الشام عامة وسوريا خاصة خير أجناد الأرض، وأن الإمام عند الملاحم والفتن في بلاد الشام، وأن الله تعالى تكفل للنبي محمد ببلاد الشام وأهل الشام، فالقضية مفروغ منها. بلاد الشام يا إخوة في آخر الزمان هي أمان الأمة بأسره، هي أمان الأمة بأسره. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم يقول: رأيت كأن عمود الكتاب أخرج من تحت وساداته فتبعته ببصري. معنى عمود الكتاب يعني الدين، كل الدين أو الإيمان، كل الإيمان. شاف رؤية إن الإيمان بيخرج من تحت وسادة النبي، يعني المخدة اللي نام عليه. قال: فتبعته ببصري وهو خارج، فرأيت ضوءا إلى بلاد الشام. راح فين؟ في بلاد الشام. فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا قامت الفتن فإن الإيمان ببلاد الشام، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى الإيمان يكون فين؟ في بلاد الشام. أيضا أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكل ما أذكره أحاديث في الصحيحة، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: ستجندون أجنادا، يعني في آخر الزمان جند الشام وجند العراق وجند اليمن. فقال راوي الحديث: يا رسول الله، فبأي الجند نلتحق؟ قال: بجند الشام، فهم خير أجناد الأرض يومئذ، فإن أبيتم، يعني لم تستطيعوا الوصول لهم، فعليكم بيمنكم واسكوا من غدركم، فإن الله تعالى تكفل لي بأهل الشام. يعني أهل الشام في معية الله وحفظه، فلا تخشوا على أهل الشام. ولذلك التمحيص الشديد ده اللي حدث لكم ده بيبشر بالعز والإمام القادم، لأن بلاد الشام حقيقة الفترة الماضية ابتعدت كثيرا عن الدين، فكان لابد من تمحيص شديد، لأنها بلاد مباركة يا إخوة بنص القرآن: الذي باركنا حوله. فبلاد الشام تعني إيه؟ تعني سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، وبأكنافها سيناء، دي أكناف بيت المقدس، شبه جزيرة سيناء في مصر. فالبلاد دي مباركة بنص القرآن. إذن نحن على يقين وعلى ثقة تامة أن الله سيعز هذه الأمة بعز عزيز أو بذل ذليل سبحانه، فنؤمن الخير، لا نصبت، لا نخذل، لكن نوصي بالإعداد الجيد، بالأخذ بالأسباب، بالاستقامة على أمر الله، بالتزام الكتابي وصحيح السنة، البعد عن التنازع، البعد عن الخصومات وما يحدث من تحزب، هذا كله يفتت في عدد الأمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن لابد من تبشير وعدم تنفير، دي قاعدة مهمة قوي، تقوم على دعامتين: الترغيب والترهيب. الترغيب لابد أن يكون سابقا للترهيب، لأنه في الحديث القدسي قال ربنا: ورحمتي سبقت غضبي. إشارة إيمانية مهمة قوي، إن أنت في دعواتك لابد أن تبدأ بالترغيب مش بالترهيب، إلا في بعض الحالات إن عم الشرك والكفر، ذلك لما بعث النبي في بيئة شركية: يا أيها المدثر قم فأنذر. الحال الآن يقتضي إيش؟ النظارة الآن. فالترهيب خادم للترغيب، خادم يعني تابع له، ليضبط القضية فلا تبتلى الأمة بالتوكل وترك الأعمال. لو قعدت فقط ترغيب ترغيب هتضيع الناس، فلازم ايش؟ جانب التخويف. علشان كده تجد بعض إخواننا هداهم الله لقلة علمهم، ربنا من عليه بالالتزام. طبعا عنده في البيت مثلا الأب ممكن يكون ترك الصلاة، أو الأم أو الأخ أو الأخت، وهو كان زيهم من شوية بس جه حديثا يروح بيخرب يخرب الدنيا، تارك الصلاة كافر، هتدخل النار يا ابن الايه يا مجرم، يا واد انت يا ولا، يا واد في ترغيب الاول يا ولا. ده سيدنا النبي لما علم الناس الصلاة قال لهم كده: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ما بس في البداية قال لهم إيه؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ما قالش كده بداية أبدا، رغب وهيأ وبين، ثم بعد ذلك خوف حتى يكون هناك ميزان اعتدال. يا أخي ده في خاتمة سورة الأحقاف الجن فهموها ولسه بعض الإنس مش فهمينها، ودي المشكلة. قلنا من يتدبر القرآن في آخر سورة الأحقاف، القرآن بيتكلم عن النفر من الجن الذين ذهبوا لسماع القرآن من النبي ودعوا الإسلام وأسلاموا ورجعوا يدعون قومهم. تعالوا كده نقرأ الآيات مع بعض، هات يا واد المصحف عشان ده تعليم للمتكلم قبل السامع، احنا محتاجين نتدبر القرآن. ايه ما حدش يجيب مصحف يا اولاد؟ الله يكرمكم عشان ده مترجم، ده خليه له. الله يكرمك، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ ارتك. نطلع معا سورة الأحقاف. جبتها 502. طيب آخر الآيات، سورة الأحقاف في آخرها يقول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إيه ده؟ بيعرضوا جمال الدعوة وجمال المنهج، بيرغبوا ويبينوا الحق. يا الله. وبعدين ومن لم يجب، دي الثانية بقى للخادم للترغيب، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أهو ده منهج الدعوة، ترغيب وترهيب. نبدأ بالترغيب ونسمي بالترهيب ضبطا للأمور مش العكس. ده حتى الجماعة التجار يا واد يا أبو عمر، شفت انت التجار في بلادنا بيبيع التفاح بيرص رصة من الايه، يجيب لك اجمل التفاحات قدامك وعامل كمان كده اضواء معينة تخلي التفاحة تبرق بتلمع، تاكلها بعينك قبل ما تشتري، ويمكن الكل مضروب من تحت. انما هو حاطط لك ايه، يقول لك عامل وش وش عشان يجيبك بقى التاجر ده بالزباين، وانت معاك اعظم بضاعة وبتنفر الزباين. الله يهديك، خد يدي اعمل لي كوباية شاي. فدايما تجد الاخ مكشر ومبقى ده ماله ده، اصله ملتزم ماشي فاتك الخيبة، لا انت فاهم ولا عاوز تفهم. النبي كان لا يرى إلا بالثامن عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان يرحم ويعفو ويصفح ويعلم ويصبر ويتعهد. ليه بتخالف منهاجه؟ ليه بتقلت العباد وتيأس الناس؟ ليه دايما كده عامل زي الحجر في طريق التدين؟ ليه؟ ده شفت انت يا اخي الجماعة بتوع الفسق، الافلام والمسلسلات يعمل لك برومو قبل ما يقرأ المسلسل والفيلم بشهرين ثلاثة، برومو يجيب لك المواقف الشيقة او في الفيلم، ويمكن الفيلم تافه لكن يجيب لك مثلا حتة اكشن وانت بتحب الاكشن لازم احضره، يبقى قاعد بتترقب يا ابن الايه وانت معاك اعظم بضاعة يا خالي، ودايما ملوزني ومكشرني وقارفني وتعبني وتشد على الناس وتغلز على الناس وتنفر الناس، يبقى ما اتبعتش هدي سيد الناس عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف في الحديث الصحيح النبي أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري لبلاد اليمن للدعوة، قال لهما بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هو ده المنهج، لما تقابل الناس بوجه طلق دي دعوة، لما تقول الكلمة الطيبة دي دعوة. في عز الأزمات النبي كان يفتح باب الأمل. خباب بن الأرط يجي للنبي هربان من التعذيب، يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا الله؟ فيقول يا خباب كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل تحفر له الحفرة الأرض يوضع فيها، يوضع المنشار على مفرق رأسه، يشق إلى شقين ويقرب بالمقاريد دون لحم وعظامه، لا يرد ذلك عن دينه والذي نفس محمد بيده، لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراقب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وأنا أقولها لكم، الأمة ستعود، سيمكن لها، سيعز المسلمون وترفع الراية وتكون خلافة راشدة على منهاج النبوة كما بشر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنكم تستعجلون. هي دي المشكلة، هي دي المشكلة، تستعجلون. من تعجل أمرا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فلا تتعجلوا ودعوا سنن الله تعمل، كونوا لبنة طيبة في بناء أمة، كونوا معول بناء لا معول هدم لهذه الأمة المباركة المرحومة. يوم الأحزاب والكفار يحيطون بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم والقلادة بالعنق، النبي يضرب الصخرة يتفتت ثلثها، يخرج شرر يضيء بين السماء والأرض، يقول الله أكبر، فتحت علي قصور المدائن. من مدائن الفرس يعني محاصرون هنا، الفرس يعني روسيا دلوقتي وماما أمريكا، وكان في إمبراطورية عظيمة في الزمن ده الفرس والروم القدام، في قطب الآن ها بس بيحاول يرجع تاني، وفي قطب تاني. فالنبي بشرهم بأنه يفتح إيه؟ بلاد فارس. يا رب سبحانك وإحنا هنا محاصرون. طيب يضرب الضربة التانية، التلت التانية يتفتت، يطلع شرار بين السماء والأرض يضيء، يقول الله أكبر، فتحت علي قصور الروم، الله يرضى عليك، بلاد الشام، فإني أرى قصورها الحمراء من هنا. إيه؟ كمان الروم يا ربي سبحانك. طب تعالى مش بس كده، اضرب التالتة، يتفتت الثلث الأخير ويضيء شرر بين السماء والأرض، يقول الله أكبر، فتحت علي بلاد اليمن. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. طب ما قال لنا في آخر الزمان يكون في خلافة، هيحصل ولا لا؟ والله هيحصل، وهنا في أرض الشام على فكرة. اللي بيحصل في السور الآن يا إخوة بداية النهايات. فأمنوا الخير وأبشروا، افرحوا افرحوا لسكوت طاغية عاسى في الأرض فسادا، وادعوا لإخوانكم بالثبات والتثبيت، عاونوا على قدر ما تستطيعون، فالخير قادم لا محالة. وإن كانت الأخرى عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذا من قواعد الدعوة المهمة التبشير وعدم التنفير، الترغيب يخدمه الترهيب حتى يكون هناك رجاء وخوف مع محبة، فيصل العبد إلى الرب جل جلاله. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، وأترك المقام للمترجم يترجم.
Nein, wie wir vorhin erwähnt haben, liebe Geschwister, wir haben über den Zustand des Gläubigen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was es für eine wertvolle Sache ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem die Furcht nimmt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem die Trauer nimmt. Und das, was der Muslim oder das, womit der Muslim beauftragt ist, ist es, seinen Pflichten nachzukommen, dem nachzukommen, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt. Und die Asbab zu schaffen, die Gründe zu schaffen, um einen gewünschten oder um einen gesetzten Erfolg zu erreichen, aber sich nicht zu sehr damit beschäftigen, ob es eintreten wird oder nicht. Weil der Muslim, und das ist auch das, was in einer authentischen Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam hervorkommt, ist, indem er sagt, wahrlich ajaban, er sagt ajaban im Sinne von, der Zustand des Gläubigen, der ist bemerkenswert. Bemerkenswert, das ist das Wort, das mir gefehlt hat. Bemerkenswert ist der Zustand des Gläubigen. Wenn ihm etwas Gutes widerfährt, dann ist er dankbar. Und wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt, dann ist er geduldig. Und das ist eigentlich das, woraus das Ganze darin, wenn dir etwas Gutes widerfährt, beziehungsweise, dass du die Dinge, die in deiner Macht stehen, dass du diese praktizierst, wird es ein gutes Ende für dich nehmen, dann bist du dankbar dafür. Wird es ein schlechtes Ende für dich nehmen, auch wenn ich den Begriff des schlechten Endes nicht mag, weil im Endeffekt weißt du nie, wo das Khair oder wo das Gute drin steckt. Aber wenn es einen Ausgang nimmt, wie du ihn dir eigentlich nicht ausgemalt hast, dann bist du geduldig. Und das ist das, was der Muslim erreichen sollte. Und das ist dieser gewaltige Zustand. Und deswegen, um nochmal auf die Thematik von vorhin zurückzukommen, der Sheikh hat nochmal ein bisschen detaillierter darüber gesprochen, was eigentlich beispielsweise das Land wie jetzt Syrien, wir haben uns vorhin sehr damit befasst, was eigentlich dort vonstatten geht. Und auch wenn es, wie wir erwähnt haben, dem einen oder anderen gar nicht richtig ersichtlich ist, was dort eigentlich an Foltereien und Ungerechtigkeiten passiert ist. Aber das Wichtige ist, dass diese Ungerechtigkeit jetzt verschwunden ist. Der Muslim sollte sich darüber freuen. Was kommt in der Zukunft? Allahu a'lam. Aber die Zukunft ist besser als das, was war. Und wenn es nicht so sein sollte, dann ist der Muslim geduldig. Wallahi, liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ganz vielen Hadithen, das hat nichts mit Nationalismus oder Nationalstolz zu tun, sondern es ist einfach Fakt, dass Bilad al-Sham, dass diese Gegend um Sham, damit ist ja nicht nur Syrien gemeint, sondern auch diese benachbarten Länder, die dazugehören, wie Jordanien, wie Libanon, wie Jordanien, Libanon, Syrien, haben wir erwähnt, und Palästin, Allah ibarak fikum. Das ist mit Asham gemeint. Es gibt so viele authentische Überlieferungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der genau über dieses Gebiet spricht, der darüber spricht, wie es am jüngsten Tag sein wird, der darüber spricht, wie das Ende der Zeit sein wird, der darüber spricht, dass Armeen kommen werden aus Asham, denen man sich anschließen sollte, und so weiter und so fort. Das heißt, diese segensreiche Städte, diese segensreiche Städte in dieser Erde, liebe Geschwister, ist wahrlich gesegnet. Und das, was davon kommen wird, wird Khair sein. Und sollte es doch so sein, dass es doch einen anderen Lauf nimmt, wie wir es uns jetzt erhoffen und darüber freuen, dann sind wir geduldig gegenüber dem, was Allah subhanahu wa ta'ala vorher geschrieben hat. Aber der Muslim, und heutzutage auch ist das eine Krankheit unserer Zeit, dass wir oftmals übereilig sind, dass wir übereifrig sind im Beurteilen, und jeder von uns will das Ergebnis sehen. Jeder von uns will das Ergebnis sehen. Und wallahi, als dieses ungerechte Regime gestürzt ist, so viele Dinge, die man für sich selbst mitnehmen konnte. Wallahi, so viele Dinge. Ich habe, bis jetzt hat man immer nur Hadithe gehört, wie beispielsweise, als jemand vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, als sie in einer Zeit waren, in der es ihnen sehr, sehr schlecht ging. Und er sagte ihnen, oh Gesandter Allahs, willst du nicht
das Bittgebet sprechen zu Allah subhanahu wa ta'ala, auf dass er uns den Sieg oder zum Sieg verhält. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass der Sieg kommen wird, aber man sollte geduldig sein. Wallahi, er sagt, es gab vor euch Zeiten, in denen jemand in eine Grube gesteckt worden ist und er wurde durch zwei geteilt, um auf seine Probe gestellt zu werden. Wallahi, liebe Geschwister, das ist meine persönliche Ansicht. Diese Hadith haben wir schon sehr, sehr oft gehört. Ich will nicht sagen, dass man sich das nicht vorstellen konnte, aber diese Hadith haben wir so oft gehört, niemand konnte sich das vielleicht so richtig vorstellen. Wallahi, die meisten von euch haben das mit Sicherheit gesehen, dieses Video, das aus Syrien rumgegangen ist. Dieser Mann, der bei lebendigem Leibe begraben worden ist. Und die meisten von euch haben dieses Video gesehen. Und man sagt ihm, sprich, dass der Präsident, ich will seinen Namen nicht erwähnen, sprich, dass er dein Gott ist. Und er sagt, La ilaha illallah. Und er sagt zu ihm, sprich, dass er dein Gott ist. Und er sagt, La ilaha illallah. Und dann sieht man, wie er Stück für Stück zugebuddelt wird bei lebendigem Leib. Und das ist keine Sache, die jetzt vor 1400 Jahren oder die vor 800 Jahren oder vor 700 Jahren stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wie alt das Video ist, aber das ist mit Sicherheit seit irgendwann zwischen 2011 und jetzt, als diese Ungerechtigkeiten, ich will nicht sagen, angefangen haben, weil sein Vater hatte noch krassere oder auch heftige Ungerechtigkeiten praktiziert. Aber für denjenigen, der sich das bis jetzt nicht vorstellen konnte, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, es werden Leute kommen oder es waren vor euch Völker, die wurden bei lebendigem Leibe gehäutet, oder er wurde durch zwei geteilt, nur um auf seine Probe gestellt zu werden. Und jetzt haben wir wirklich Leute gesehen, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie zu den Märtyrern machen und bei sich annehmen, die diese Sache durchlebt haben. Wir sehen Menschen, die gepeitscht worden sind, die gesteinigt worden sind, die bei lebendigem Leib verbuddelt worden sind, weil sie gesagt haben, La ilaha illallah. Und das, was ich damit gemeint habe, ist, dass man manchmal übereifrig ist. Und das ist eine Krankheit, weil man immer das Resultat sehen möchte. Und auch dieser Sturz dieses ungerechten Regimes war eine Lehre dafür. Guck dir an, wie viele Menschen auf diesem Weg gestorben sind. Yani, wie viele Märtyrer, wie viele Shuhada sind in dieser Zeit gefallen und sie haben für die Gerechtigkeit gekämpft, aber sie haben die Gerechtigkeit nicht gesehen. Sie haben nicht erlebt, wie dieser ungerechte Präsident, wie er gefallen ist. Sie haben nicht gesehen, wie er geflohen ist. Sie haben nicht gesehen, wie seine Armee übernommen worden ist. All das haben sie nicht gesehen. Und trotzdem haben sie auf diese, weil das Ziel sollte der Weg sein dorthin. Nicht unbedingt, dass man dieses Ergebnis sieht, dass man dieses Ereignis sieht. Guck dir an, wie viele Menschen in dieser Ungerechtigkeit gefallen und gestorben sind und bei Allah von den Shuhada sind und sie haben nicht die Möglichkeit bekommen, das zu sehen, was wir jetzt gesehen haben, wie im Endeffekt diese ungerechte Regierung oder dieses ungerechte Regime gefallen ist. Deswegen, liebe Geschwister, man sollte sich das immer vor Augen halten. Passiert Gutes, ist man dankbar. Passiert Schlechtes, ist man geduldig. Versuch all das zu machen, was in deiner Macht steht, um ein Ziel zu erreichen. Erreichst du es nicht, obwohl du alles dafür getan hast, dann ist es vielleicht besser so für dich. Und das, wie wir erwähnt haben, in Bezug auf den Kontext Syrien, warum wir das so oft erwähnt haben, weil es eben ein aktuelles Ereignis ist und das viele Dinge wirklich nochmal mehr und mehr und mehr verdeutlicht hat. Das heißt, wenn wir uns das angucken, oder wenn wir grundsätzlich reden über die Da'wah, wir haben gesagt, wir reden über die Da'wah, die 10 Regeln der Da'wah. Dann ist es, da kommen wir nicht drum rum, dass wir auch darüber sprechen, wie sollte der Mensch oder wie sollte der Muslim eigentlich in der Da'wah funktionieren? Wie sollte man zu Allah subhanahu wa ta'ala aufrufen? Wir haben diese 10 Regeln erwähnt, die oftmals auch mit dem eigenen Praktizieren zu tun haben. Diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah und hierauf standhaft sind. Das bist du aus deiner subjektiven Sicht wahrscheinlich. Und zu denen werden die Engel kommen und werden die Furcht von ihnen nehmen. Keine Furcht über euch, keine Trauer über euch und frohe Kunde dem Paradiesgarten, der euch versprochen worden ist. Und diese frohe Kunde ist das, was wir praktizieren sollten. Der Muslim, yani der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und ganz oft erwähnt er das selbst, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde geschickt, um frohe Botschaft zu geben und nicht um die Menschen quasi von der Botschaft abzuhalten. Die frohe Kunde ist das, was jeder von uns praktizieren sollte, dass man den Menschen versucht, eine frohe Botschaft zu geben. Der Muslim ist nicht derjenige, der grimmig durch die Gegend geht und die Religion als etwas Schweres dastehen lässt, was sie eigentlich nicht ist. Die Religion ist nicht schwer. Ich rede jetzt nicht über das Praktizieren, sondern die Religion an sich. Aber wenn man sich nur mit oberflächlichen Themen beschäftigt, dann mag es sein, dass sie so rüberkommt oder Menschen, die dazu aufrufen und alles ist negativ und alles ist schlecht und das ist verboten und das ist verboten und das ist verboten. Die frohe Botschaft in der Religion sollte sein, frohe Kunde zu geben. Und je tiefer du dich mit der Religion befasst, so umfangreicher wird sie, aber so einfacher wird sie vielleicht auch im Verständnis, im Praktizieren, weil du die Kernbotschaft verstanden hast, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam entsendet worden ist. Die Aufgabe eines jeden Einzelnen von uns, und das ist das, was die Gelehrten oftmals über, wenn man über At-Targhib spricht, das ist das, was wir vielleicht oft gehört haben, aufrufen, die Da'wah lässt sich unterteilen, in Aufruf und in Warnung. Und Aufruf steht immer vor der Warnung. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist nicht gekommen und hat direkt zu den Menschen gesagt, das, was uns von den Kuffar unterscheidet, ist das Gebet und derjenige, der es nicht betet und derjenige, der es unterlässt und so weiter und so fort. Sondern die ersten Aufrufe waren Aufrufe zum Handeln. Und die Warnung ist erst gekommen, wenn man diesem Aufruf des Handelns nicht gefolgt ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seiner schönen Art und Weise sagt beispielsweise, was hält ihr davon oder was denkt ihr über jemanden, vor dessen Haus ein Fluss läuft und er sich 5-mal am Tag hineingibt? Würde denn etwas Schmutziges an ihm bleiben? Und sie sagten, nein, o Gesandter Allahs, nichts Schmutziges würde mehr an ihm bleiben. Und so sagte er, genauso ist das Gebet. Genauso ist das Gebet, genauso ist das Gebet. Das heißt, in dieser schönen Art und Weise des Aufrufs, um etwas schmackhaft zu machen. Und da geht es nicht um eine arglistige Täuschung oder etwas zu verkaufen, was man nicht hat, sondern darum geht es um den Kern oder die Kernbotschaft des Islam. Ist es auch, die Dinge den Menschen schmackhaft zu machen, um ihnen zu zeigen, was eigentlich die Religion bedeutet. Was eigentlich bedeutet, an Allah zu glauben. Dass man den Menschen auch beibringt, dass die Gefahr des Nichtbetens beispielsweise auch nicht nur, dass man sagt, die Gefahr und von Allah und Bestrafung und so weiter und so fort, sondern auch du verfehlst den Sinn deines eigenen Lebens, wozu du erschaffen worden bist. Und das ist das, was wir brauchen, dass wir die Menschen besser einladen zur Religion. Und erst dann, wenn diese Dinge nicht geschehen, dann warnt man. Und diese Warnung auf wunderschöne Art und Weise. Das heißt, die Da'wah unterscheidet sich in Aufruf und Warnung. Aufruf, frohe Kunde und dann die Warnung und ebenfalls die Kunde über das, was einem passieren wird, wenn man das unterlässt. Und wie wir erwähnt haben, der Aufruf sollte immer vorangehen, um die Menschen zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen. Und das ist auch das, was wir im Koran sehen, was Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Ahqaf erwähnt. In den letzten Versen sagt Allah azza wa jalla in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: Und gedenke, als wir eine kleinere Schar Jinn veranlassten, sich zu dir zu begeben, um dem Koran zuzuhören. Als sie zu ihm eingefunden hatten, sagten sie, horcht hin. Als er dann zum Ende kam, kehrten sie zu ihrem Volk zurück, um sie zu warnen. Sie sagten, o unser Volk, wir haben ein Buch gehört, das nach Musa als Offenbarung herabgesandt worden ist, das zu bestätigen, was vor ihm war, und das zur Wahrheit und zu einem geraden Weg leitet. O unser Volk, erhört Allahs Rufer und glaubt an ihn, so vergibt er euch etwas von euren Sünden und gewährt euch Schutz vor schmerzhafter Strafe. Ja, nee, ich wiederhole nochmal. O unser Volk, erhört Allahs Rufer und glaubt an ihn, so vergibt er euch von euren Sünden und gewährt euch Schutz vor schmerzhafter Strafe. Wer Allahs Rufer nicht erhört, wird sich ihm auf der Erde doch nicht entziehen können, und er hat außer ihm keine Schutzherren. Jene befinden sich in deutlichem Irrtum. Ja, nee, und auch hier sehen wir nochmal, dass der Aufruf an den Glauben, an das Praktizieren, an das Umsetzen gekommen ist, bevor die Warnung gekommen ist vor der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Und als sei das nicht genug, sprechen sie weiter, um zu beweisen die Einzigartigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Sehen sie denn nicht, dass Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen hat und bei ihrer Erschaffung nicht ermüdet ist, auch die Macht hat, die Toten wieder zu lebendig zu machen? Ja doch, gewiss, er hat zu allem die Macht. Liebe Geschwister, abschließend gilt es zu sagen, bevor wir diesen Vortrag beenden, an jeder Einzelne von uns sollte sich Gedanken machen über sein eigenes Praktizieren, wie er die Religion verstanden hat. Man sollte zurückkehren zu den Wurzeln der Religion. Man sollte zurückkehren zur Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala, zu der inneren und zu der wichtigen Botschaft des Praktizierens der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte in der Da'wah mit sich selbst anfangen, und wenn man danach zu den Menschen geht, um sie aufzurufen zu Allah subhanahu wa ta'ala, sollte man die Menschen auf eine wunderschöne Art und Weise aufrufen. Sollte man den Menschen die Kenntnis über Allah, und das ist das, was wir zu Anfang und zu einem jeden Vortrag sagen, die Quintessenz hinter dem Al-Amr bil-Ma'ruf, yani das Gute gebieten, das Verwerfliche verbieten, die Quintessenz dahinter ist es, Kenntnis zu verbreiten über Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das, was man machen sollte in der Da'wah. Aufrufen zu Allah azza wa jalla. Kenntnis vermitteln über Allah subhanahu wa ta'ala, die Menschen aufrufen. Und dann, wenn man es nicht tut, dann erst von der Warnung zu sprechen. Dann erst darüber zu sprechen, dass man den Sinn seiner Erschaffung eigentlich verfehlt hat. und was der Ausgang demjenigen sein wird, der sich Allah subhanahu wa ta'ala widersetzt. Dies, liebe Geschwister, wenn Allah subhanahu wa ta'ala so vorschreibt, werden wir in zwei Wochen bei Allah ta'ala weitermachen. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich neu.
أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم في أسئلة عبر البث من الدرس الماضي والدرس ده كمان فنحاول نجاوب وممكن تكتب أنت وبعدين بعد البث بقى ترجم لهم إن شاء الله. شو كده الأسئلة الواردة؟
Der Vortrag ist zu Ende. Wir nehmen ein paar Fragen, die im Livestream gestellt worden sind. Wer live mitverfolgt, auch auf deutscher Sprache, hat die Möglichkeit, seine Frage zu stellen, die dann übersetzt wird und vom Chef beantwortet
wird. أسئلة البث الماضي منذ قليل في إيدلينجن. الأخ عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم آمين. ما حكم البقاء في بلاد غير مسلمة إن لم يكن هناك داعي كحاجة أو ضرورة؟ أتى ليدرس أو ليعمل ويكتسب مالا فبعد أن انتهى من غايته أصر على البقاء. لا حرج في ذلك. لا حرج في ذلك. ما دام البلاد آمنة وليست مقاتلة وليست محاربة لا حرج في ذلك. كل من له حاجة أن يبقى جاي لطلب العلم ثم بعد ذلك وجد عملا لا بأس ولا حرج، لأن طلب الرزق من ضمن الحاجات الضرورية للإنسان. كذلك من أتى للدعوة، من أتى للعلاج، المواطنة اللي اتولد هنا، فهذا كله لا حرج فيه. أما حديث أنا بريء شرحنا أكثر من مرة، يعني السؤال ده بيتكرر علينا تقريبا في كل درس، فاحنا بنقول لا حرج في ذلك، إنما البراءة ممن أقام بين ظهرين المشركين ده اللي أقام بين ظهورين في وقت القتال فقتل بأيدي المسلمين، فالنبي أسقط عنه نصف الدية. إنما لا حرج بدليل أن النبي أمرهم أن يذهبوا إلى بلاد الحبشة في الهجرة الأولى والثانية، بلاد غير مسلمة، ومكثوا بها حتى سيدنا جعفر جاء في العام السابع بعد الهجرة في يوم فتح خيبر، فالنبي قال لست أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بعودة جعفر. إذن المكس بين أيدي المسلمين بين ظهر المسلمين لحاجة لا حرج فيه ما دام يحرص على دينه وتقواه. يقول أيضا كان معي طالب في المدرسة قد أكثر من الكلام البذيء فذهبت أنصحه وقلت هناك حديث حسن عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وهو ليس المؤمن بالطعام ولا الفاحش ولا البذيء وكنت أظنه حسنا، فلما راجعته فإذا هو صحيح. السؤال هل يجب أن أرجع لأن الحسن درجة من درجات الصحيح بس بعد كده ما تتكلمش في الحديث إلا بيقين، ما تقولش ده حسن وهو مش حسن، ما تقولش ده صحيح وهو مش صحيح، قبل ما تقول الدرجة لازم تتثبت، مش متثبت قول قرأت حديثا يقول كذا وكذا أو معناه كذا وكذا. يقول أيضا شيخنا وسأزيد أيضا سؤالين، أنت عبد الله ما شاء الله عليك، طيب شكله هنا في ألمانيا ده ولا إيه؟ بيقول سامحونا، الأول هو أن المعلم طلب من الطلاب أن يحضروا معهم يوم الجمعة طعام بمناسبة عيد الكريسماس، فأنا قلت سأحضر معي ولكن لم أكن أعلم أنه بمناسبة عيدهم وهم لن يفعلوا شيئا سوى أن يحتفلوا ويشاهدوا أفلام، فأنا أريد أن لا أذهب لكي أحتفظ بوقتي وأبتعد عن المنكرات، ولكن يجب أن أكتب ورقة عذر وأحتج بمرض أو غيره. لا يجوز يا عبد الله، يا عبد الله التدليس لا يجوز، الكاذب لا يجوز، روح يا عبد الله مدرستك يا عبد الله وما تشاركش يا عبد الله، خد أكلك معاك لأكلك أنت يا عبد الله، لكن ما تشاركش يا عبد الله لا في خمور ولا غيره يا عبد الله. يا عبد الله خليك مسلم واعي، ما ينفعش الكاذب ولا التقية، ولا ما ينفعش أجيب عذر للطب وأنا مش مريض، والطبيب اللي يعمل لك كده آثم وشريك لك في الوزر. الأطباء الذين يفعلون تلك الشهادات مجرمون مجرمون، لا يجوز الكذب ولا يجوز التدليس في هذا الباب. اذهب يا عبد الله مدرستك، في أكل كل المباح منه يا عبد الله فقط، ما تشربش خمر يا عبد الله، في موسيقى ما تقعدش يا عبد الله في مكان في موسيقى، واعتذر خش الحمام يا عبد الله، هيمنعك كمان من دخول التواليت يا عبد الله ولا ايه؟ في موسيقى شغاله عندي اسمك يا جماعه بس تواليت، روح اقعد في التواليت شويه يا عبد الله. الله ايه يا عبد الله، لازم نعمل بقى المشاكل دي كلها؟ لا، المسلم ما يفعل هذا. روح مدرستك يا عبد الله، ما تقولش ان انا مريض يا عبد الله، وانت في المدرسه يا عبد الله ما تشاركش في المنكرات يا عبد الله، مفيش حد هيجبرك انك تشارك في المنكر يا عبد الله. فاهم يا عبد الله؟ الحمد لله، يا رب تكون فهمت يا عبد الله، وكلكم عبد الله برضه، الله يكرمكم. خلي بالكم من المسائل الشرعيه دي، ما ينفعش اروح اجيب شهاده طبيه وانا مش مريض، أنا آسم والطبيب آسم ومخالف لكل العقود والقواعد، لا يجوز لا يجوز. خلاص هتغيب غيب ولم كنت غيب بلا عذر وكون سابقا. المسلم لا يستعمل تقية ولا كذبا في هذه الأمور. روح مدرستك، روح دراستك، وما تشاركش في المنكرات وخلاص يا عبد الله. الله يكرمك يا عبد الله. السؤال الثاني والأهم، هل من أكل من هذا الطعام المعد لاحتفالات دينية بعيدة عن الشر ما تاكلش منه؟ خذ أكلك معك يا عبد الله، خذ سندوتش جبنة بيضة يا عبد الله وسندوتش لانشون من البيت في اللانش فوتس وخلاص يا عبد الله. فهمت يا عبد الله؟ طيب الحمد لله. ايه الحمد لله، يعني الامر واسع واحنا بنضيق الواسع، مش عارف ليه دايما يا اخوه عند الطعام بنغلق كل الابواب. يعني لازم نعمل الحرام يا اما اكذب. لا، مين قال الكلام ده؟ لا تفعل الحرام ولا تكذب. بس يعني اذكر في 2008 كان عندنا في زار بروكن في اسمها ايه بتاعه البلديه دي، الرات هاوس، كانت مناظره كبيره جدا، اتنين قساوسه والعبد الفقير والتلفزيون ومذيع وشغلانه، وكان عن قضيه التوحيد بين الاسلام وغيره، ساعتين مناقشه وربنا وفق ومن. وبعد كده قالوا هنروح بقى ايه المسرح عشان نحضر مش عارف ايه. قلت لهم ناين ايش بين مسلم ايش بين فوربيتا ايش بين تيوليجا، لا احضر هذا، سلام عليكم انا بروح شكرا. حد هيجبرك؟ بل كان هذا سبب احترامي وتوقير. انا ما اروحش لحفلات ولا روح مكان في رأس. وانت كده يا عبد الله في المدرسة يعملوا حفلة موسيقى، ما تروحش يا عبد الله، روح خش التواليت. فهمتوا حاجة يا جماعة؟ فهمتوا ولا لا؟ بس خلاص، فيش حد يجبر عليا او يفرض عليا المنكر، زي ما انا ما اجبرتكش على شيء. صح، انا اجيب معايا سندوتش بتاعي واكل الجبنة وفلفل رومي ولا خلاص ما اكلش الحاجة بتاعتهم، خلاص خلص. بس خلاص. إيميل بعنوان H يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم أنا مخطوبة. نعم إذن أخت لشخص هو ملتزم بالصلاة والذهاب إلى المسجد وجميع العبادات، ولكن لدي رغبة دائمة بالتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع البنات، يعني يقوم بالرد وقبول صدقات البنات بالرغم أني نصحته أن يتوب ويغلق جميع حساباته، ولكنه مستمر وأنا أشعر بالخيانة وهي أصبحت مثل العادة الدائمة. بماذا تنصحني؟ أنصح لك أن توصل النصح له والتذكير بالله رب العالمين والدعاء له أن ربنا يشرح صدره ويجتنب هذا الباب الخطير وباب فتنة، إلا أن يكون عالما يستفتى. فشيء طبيعي جدا هيكون المتابعين، ما أنت هو أنت الآن أخته بتتواصل معي عبر البث أهو عشان في فتوى، فإن كان عالما وبيسأل فلا يمنع، إن لابد أن يبلغ الحق بضوابطه، أو يكون طبيبا فلازم يستشار طبيا ولهم جروبات وكذا وكذا عشان يستشار في الطب أو في العلاج، أو يكون صيدلانيا هيسألوه عن الدواء وكذا. فإن كان كذلك ولحاجة فلا يمنع، بالعكس لابد من نشر الخير ونشر العلم مع ضوابط الشر. فعليك أن تكثر من الدعاء له مع تذكيره، وأسأل الله أن يشرح صدره لذلك، اللهم آمين. هنا عبد الرحمن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أحسن الله إليكم، آمين. أولا نحبكم في الله، آمين. أحبك الله الذي أحببتنا له. ثانيا ما حكم من أخرج ريحا ثم وجد أثرا على لباسه الداخلي من خلف مثل العرق فلا أدري هل هذا نجس؟ نعم نجس، عليك أن تغسل الموضع الذي وجدت فيه الأثر، وطبعا تتوضأ لأن الريح ينقض الوضوء. يقول أيضا هل الرياء في الصلاة يبطلها ويجب إعادتها؟ وهل أيضا سائر الواجبات يجب أن تعاد؟ أي عمل يدخله الرياء يبطل، أي عمل يدخله الرياء يبطل. إياكم والشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء في العمل. إنما إن كان بس مجرد وسواس جالك أثناء الصلاة جاهده، فالمجاهدة عبادة تضاف إلى العبادة. الأخت الفضيلة رفيقة القصيم مرحبا تقول شيخنا ربنا يبارك فيك، اللهم آمين. لي صديقة تسأل أن طرد والديها لأنهم يخافون إن لم يتم الزواج وتخرج مع الخطيب، لأن كل خطيب يتقدم ترفض الخروج معه، ما تخرجش مع الخاطب، لا يجوز، يحرم أن تخرج المخطوبة مع الخاطب، لأن الخطبة وعد بالزواج وليس الزواج، وهو أجنبي عنها، لا يجوز أن تسامره ولا أن تخاطبه في الهاتف ولا أن تخرج معه ولا أن ترسل له صورة، عشان الفتن العريضة بقى، لا يجوز، يحرم هذا. والزواج رزق سوف يأتيها زوجها الذي قدره الله لها. ده المرأة ابنة العبد الصالح في مدين ساق الله لها الكريم موسى بن عمران من مصر طريضا، لم يرها من قبل في بلد غير البلد. ليه؟ لأن النكاح رزق، والرزق مقسوم، يعني من الآخر مش هتتزوج إلا زوجها، وانت مش هتتزوج إلا زوجتك، بس خلاص، خد بالأسباب فقط وإياك والمخالفة. أخونا مؤيد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، أمين. شخص دخل إلى المسجد والصلاة رباعية وسرية، وعندما سلم الإمام وهو لم يدري كم صلاة كم صلى مع الإمام، ماذا يفعل؟ يبني على اليقين، حالة الشك يبني فيها على اليقين، يعني قام بعد ما الإمام سلم قالوا شك، أنا صليت كم ركعة؟ ثلاثة ولا أربعة؟ اثنين ولا ثلاثة؟ صح كده؟ يبني على القليل، لأن اليقين لا يزول بالشك. فقالوا الشك، هو أنا صليت مع اثنين ولا ثلاث ركعات؟ يبقوا اثنين، جيب الثالثة والرابعة ويسجد لسه. أخونا عدي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، عنا آمين. سؤالي هو، من هي المرأة المتبرجة اللي مش لابسة الحجاب الشرعي؟ المتبرجة التي لا تلبس الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي تلبس الجلباب الفضفاض الذي لا يصف ولا يشف، أدي واحد، وتغطي جميع بدنها، استثني على أحد القولين الوجه والكفين، ده خلاف سائغ معتبر بين العلماء، اختلفوا بين النقاب وبين الخمار. فكثير من العلم قالوا أن الخمار هو الفرد، يعني تكشف الوجه وإيش والكفين. والشيخ الألباني صنف رسالة في هذا الباب وصحح حديث أسماء، إذا بلغت المرأة الحيض لا ينبغي أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، صححه الشيخ الألباني واتخذها عمدة في الباب. الفريق الآخر يرى النقاب، وده خلاف معتبر سائغ لا إنكار فيه، فمن وجد أن النقاب والفريضة يعمل بذلك، ومن وجدت الخمار فلا بأس عليها في ذلك، يبقى إذن الوجه والكفين على أحد القولين. إنما بقى أنا شار لبس بنطلون جينز ونبسلي لبسالي مش عارف بنطلون ايه وبابي وحطالي حتة قمطة كده، متبرجة، لازم جلباب فضفاض لا يصف ولا يشف الى اخره. يا عدي، عقابها ايه بقى؟ هي في المشيئة، ان شاء الله عذبها وان شاء عفى عنها الا ان تتوب، لان حديث النبي في صحيح الامام مسلم قال صنفان من اهل النار لم ارهما، ودي اسمها حديث الوعيد، قوم معهم صياد كأذناب البقر يذهبون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وإن ريحا لا توجد من مسيرة كذا وكذا. دي اسمها حديث الوعيد، يعني إن شاء الله أن يعذبها مش هتكون في أول الداخلين للجنة، هتعذب على الكبيرة ثم بعد ذلك ما دامت موحدة المآل للجنة، فهي على خطر، فلابد أن تتوب. خلاص يا عبد الله، بقى يا عبد الله، يا عبد الله خلاص، ما انا خلصت، بس يا عبد الله ما تعرفش ده صاحبنا كان داعية هنا في المانيا مع الجنسيه الالمانيه وعمال يقول الناس سافروا، طب انت قاعد ليه؟ انت قاعد ليه؟ انت عندك جنسيه كمان يا حاجه تمرض. فيا عبد الله، انت يا عبد الله ما عندكش حاجه، خد تيكت وسافر، ما دمت خايف تقيم دينك هنا يا عبد الله سافر،
وبعدين شكلك لسه في مدرسه يا عبد الله، انت مالك ومال الامور الكبيره دي يا عبد الله؟ خليك في المدرسه يا عبد الله، خد معاك سندوتش الجبن زي ما قلت لك يا عبد الله وروح مدرسه. الله يبارك لك يا عبد الله. ده تاني يا عبد الله تاني يا ابو الليله. ايه يا عبد الله؟ عبد الرحمن. طيب شيخنا، ومن كان يصلي ولا يعلم انه نجس فهل صلاته صحيحه؟ نعم، من صلى حاملا للنجاسه ولا يدري وفرغ من صلاته ما دام اتم الصلاه فالصلاه صحيحه ولا اعاده